Just ETF Talk Podcast, eure Fragen zur Geldanlage mit ETFs. Herzlich willkommen und toll, dass ihr reinhört. Thema dieser Folge: ETFs und Steuern heute und in der Zukunft. Als Gast mit dabei der Steuerexperte Bastian Hammer. Bastian arbeitet als Abteilungsdirektor für Steuern und Altersvorsorge beim Verband der Investmentgesellschaften in Frankfurt. Zusammen haben wir uns am 25. Februar im Just ETF Talk euren Fragen zur Besteuerung der ETF-Renditen, zu Freibeträgen und zur Steueroptimierung mit ETFs gestellt. Das Misstrauen in den Fiskus ist groß, das muss aber nicht sein. Bastian sagt zum Beispiel, dass die meisten Anlegerinnen und Anleger überhaupt keine Steuern auf ihre ETF-Verträge zahlen müssten, jedenfalls während der Ansparphase. Und dass die Sache einfacher ist, als man denkt, wenn man sein Depot bei einer Bank in Deutschland führt. Aber hört doch am besten selbst. Am Anfang sind wir auf Fragen eingegangen, die uns die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schon bei der Anmeldung zum Online-Seminar gestellt hatten. Danach haben wir uns den Fragen aus dem Live-Chat gewidmet. Das heißt für euch: Wenn euch auch mal eine Frage unter den Nägeln brennt, dann schaut auf der Website zu unserem Podcast vorbei und meldet euch für eins der nächsten Live-Events an. Der Just ETF Talk läuft jeden Monat, immer an einem Donnerstagabend um 19 Uhr, jeweils mit mir und einem Gast. Mein Name ist übrigens Jan Altmann, ich bin ETF-Experte beim Verbraucherportal Just ETF und seit 20 Jahren im ETF-Markt am Start. Jetzt geht's los mit der Aufzeichnung. Viel Spaß beim Hören. Willkommen zu unserem neuen Online-Seminar Just ETF Talk. Heute geht's um ETFs und Steuern heute und in der Zukunft. Zur Verstärkung habe ich bei Just ETF Talk immer einen Gast dabei und das ist heute Bastian Hammer. Bastian, magst du dich unseren Teilnehmern kurz selber vorstellen?
Gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute hier bin und über Steuern berichten darf. Überrascht mich ja, dass wir hier schon eine Teilnehmerzahl haben, die weit über 100 ist. Zu meiner Person vielleicht. Ich habe BWL studiert, bin danach in der Steuerberatung gelandet bei einer Big Four Gesellschaft und beschäftige mich jetzt seit fast 10 Jahren mit der Vorbesteuerung. Und seit einem Jahr bin ich beim BVI, dem Vorverband in Deutschland, tätig. Und auch da beschäftige ich mich weiterhin mit der Besteuerung von Investmentfonds und natürlich auch mit der Besteuerung der Anleger.
Ja, super. Mit dir haben wir einen richtigen ETF-Steuerexperten hier. Übrigens, die Teilnehmerzahl, der Zähler, der zeigt jetzt schon 190 und steigt weiter an. Also sind einige sicherlich auch später reingekommen. Ja, und ihr habt es also richtig gehört. ETFs sind Fonds und werden in Deutschland auch so besteuert. Und wer es einmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann ist es auch nicht mehr so kompliziert. Sieht so aus, als müssten wir erstmal über die Grundlagen reden. Die mit Abstand am meisten gestellte Frage war, wie die ETF-Besteuerung eigentlich überhaupt funktioniert. Und tut mir leid, die Steuernerds und die Hobbyoptimierer unter euch, die müssen sich jetzt noch etwas gedulden. Bastian, zusammenfassend könnte man doch sagen, dass alle Arten von Erträge oberhalb eines Freibetrags bei ETFs besteuert werden, oder? Mache ich gleich nach dem Auftreten, also manche gleich nach dem Auftreten, wenn der Ertrag realisiert wird und einige sogar im Voraus. Ja, und die Berechnung übernimmt dann der Online-Broker, der idealerweise in Deutschland sitzt. Habe ich das richtig gesagt?
Genau, eigentlich kann man das so zusammenfassen. Vielleicht kann man immer sagen, immer dann, wenn ich Geld aus meiner Fondsanlage zurückbekomme, muss ich schauen, ob ich Steuern zahlen muss. Das heißt, wenn es eine Ausschüttung gibt oder wenn ich den Fonds verkaufe. An sich gibt es dann noch die Vorabpauschale. Und die Vorabpauschale ist im Prinzip, wie der Name schon sagt, eine Vorabbesteuerung. Also die Zielsetzung dahinter ist aus Sicht des Gesetzgebers oder des deutschen Staates, dass man über die Haltedauer eben nicht langfristig steuerfrei Einnahmen oder Gewinne erzielen kann und der Staat keine Einnahmen bekommt, also keine Steuern bekommt. Und deswegen wurde die Vorabpauschale eingeführt. Das ist eine fiktive Bemessungsgrundlage, auf die ich jedes Jahr Steuern zahlen muss, wenn der Fonds keine Ausschüttung zahlt.
Boah, also mir wird vorab was abgezogen. Das klingt ja sehr ungerecht. Aber vielleicht machen wir mal kurz ein Beispiel, damit das Ganze klarer wird. Ne? Die Deutschen werden jetzt zu Aktionären, habe ich heute Morgen gelesen. Ihr beim BVI habt das auch nochmal bekräftigt. Also immer mehr von euch fangen jetzt an, tatsächlich am Kapitalmarkt zu sparen und da natürlich auch ganz kräftig in ETFs. Und das hat dann auch mit Aktien und deren Erträgen zu tun. Also jetzt mal angenommen, wir haben eine relativ junge Person, fiktiv, heute mal nicht aus dem, spart seit 3 Jahren in ETFs, so dass das Vermögen vielleicht ungefähr so 5.000 Euro jetzt nach den 3 Jahren beträgt. Was fallen denn da für Steuern an heute und da ja angespart wird fürs Alter vielleicht, idealerweise. Was fällt denn dann an?
Wenn wir jetzt das Jahr 1 nehmen würden oder einfach ein Jahr uns anschauen, dann kommt es darauf an, ob der Fonds ausschüttet oder nicht. Jetzt machen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir fangen mal mit dem thesaurierenden Fonds an. Das heißt, immer dann, wenn ich einzahle in den Fonds, passiert natürlich nichts, weil ich bekomme nichts aus dem Fonds, steuerrechtlich. Und dann gucke ich am Jahresende. Und wenn ich am Jahresende in dem Fonds noch investiert bin, ihn also nicht verkauft habe, dann kommt die Vorabpauschale ins Spiel. Und die Vorabpauschale ist, wie gesagt, ja, eine fiktive Bemessungsgrundlage. Das heißt im Prinzip ein fiktiver Wert, auf den ich Steuern zahlen muss. Und errechnet sich nach einer mathematischen Formel. Ich gucke also, was war der Fonds am Anfang des Kalenderjahres wert. Wenn wir jetzt sagen, der Rücknahmepreis ist jetzt nicht die 5.000 Vermögen, die wir haben. Also wenn wir jetzt 50 Stück von Fondsanteile hätten, also der Rücknahmepreis ungefähr 100 Euro am Anfang des Jahres war. Und wir jetzt mal annehmen, dass der maßgebliche Zins 1% ist, den ich besteuern muss, dann muss ich davon 70% Steuern zahlen, also auf diese 1%. Das heißt, ich nehme die 100 mal 1% mal 70%. Das heißt, 0,7 Euro von den 100 Euro Fondsinvestment wären steuerpflichtig.
Das klingt jetzt aber nicht so viel.
Die Idee dahinter ist, dass es sich nach dem sogenannten Basiszins die Besteuerung richtet. Und der Basiszins soll den risikolosen Zins darstellen. Und sozusagen wird man so gestellt, wenn man muss mindestens die risikolose Anlage jedes Jahr versteuern. Und wenn man mehr verdient hat, dann ist es sozusagen steuerfrei, bis man es irgendwann verkauft oder ausgeschüttet bekommt. Aber man besteuert jetzt nicht übertrieben viel am Anfang, sondern es ist wirklich sozusagen eine Mindestbesteuerung, um sicherzustellen, dass der Staat jedes Jahr einen gewissen Teil an Steuereinnahmen erzielt und man nicht dauerhaft eben das Geld in den Fonds verstecken kann. Und dann fließt das Geld nicht am Ende des Jahres zu, die Vorabpauschale gedanklich, sondern die fließt am Anfang des Kalenderjahres zu, also sozusagen in Jahr 2. Das heißt, der Anleger, der jetzt 5.000 Euro investiert hat und der jetzt bei unserem Beispiel pro Anteil, bei den 50 Anteilen eben diese 0,7 oder 70 Cent versteuern müsste, der müsste also, ich glaube, 35 Euro versteuern am Anfang des Jahres. Da er aber ja den Sparerpauschbetrag am Anfang des Jahres von 801 Euro hat, würde keine Steuer einbehalten werden. Das heißt, er zahlt eigentlich gar keine Steuern am Anfang. Und das geht jetzt über die nächsten Jahre so weiter bei einem thesaurierenden Fonds. Das heißt, er würde da jedes Jahr mehr Geld einzahlen. Das heißt, das Fondsvermögen würde immer mehr steigen. Man würde jedes Jahr aufs Neue schauen müssen, wie hoch ist denn der Basiszins, würde dann immer diese Rechnung durchführen und würde dann schauen, ist es über dem angegebenen Sparerpauschbetrag bei der Bank, also dem Freistellungsauftrag. Und dann würde derjenige jedes Jahr am Anfang des Kalenderjahres wieder entweder Steuern zahlen müssen oder eben nicht.
Jetzt sind wir schon ganz tief eingestiegen. Thema Vorabpauschale und deren Berechnung, also ein quasi fiktiver Ertrag, der errechnet wird aufgrund eines Zinssatzes, der jedes Jahr neu festgelegt wird. Und darauf fällt dann eben eine Steuer an, aber auch nur wiederum auf 70%, zumindest bei Aktienfonds. Aber sag mal, das bedeutet doch am Ende des Tages, wenn ich noch nicht so viel Geld habe, der Sparerpauschbetrag beträgt 801 Euro. Das heißt, wenn ich tatsächlich meiner Bank sage, ich gebe den Freistellungsauftrag, ich sage, bis zu 801 Euro wirst du keinen Ertrag versteuern bei mir, dann zahle ich doch auch gar keine Steuern dafür, oder? Dann zahle ich sowohl nicht die Vorabpauschale oder wenn ich zwischendrin was verkaufen würde und einen Ertrag realisiere, dann muss ich auch keine Steuern zahlen, oder?
Solange ich unter diesem Freistellungsauftrag bleibe, den ich bei der Bank angegeben habe und der ist, wie gesagt, maximal 801 Euro, zahlt derjenige keine Steuern.
Also das ist doch schon mal eine super Nachricht, die wir hier gleich festhalten müssen. Da können wir ja fast zur Steueroptimierung direkt übergehen. Also kleinere Vermögen sind wirklich gut gestellt mit dem Sparerpauschbetrag von 801 Euro. Da muss man erstmal hinkommen zu solchen Erträgen, denn das sind wohlgemerkt, entweder sind laufende Erträge, wenn man also das tut, was wir hier propagieren, nämlich Buy and Hold, also einmal einen ETF kaufen und möglichst lange drin bleiben, dann würden sicherlich irgendwelche Ausschüttungen erfolgen oder es fällt eben die Vorabpauschale an. Aber bis das über 801 Euro steht, da dauert das eine ganze Weile. Also wir haben bei unserem Vorgespräch eben auch schon drüber gesprochen. Da sagtest du, naja, also für die meisten Sparer ist das eigentlich gar kein großes Thema.
Man kann ja mal ungefähr rechnen, wie viel Rendite brauche ich denn im Jahr oder wie viel Vermögen brauche ich, um mit einer durchschnittlichen Rendite auf 801 Euro Erträge pro Jahr zu kommen. Und ich sage mal, bei 3%, da bin ich ja schon jetzt nicht eine aggressive Rendite, aber wenn ich 3% Durchschnittsrendite erwarte, dann bräuchte ich ein Vermögen von 25.000 Euro. Und das sind in Deutschland nicht so viele Menschen, die das auf dem Konto haben. Von daher für den größten Teil der Sparer in Deutschland kommt es eigentlich nie zu einer Besteuerung der Kapitalerträge. Für denjenigen, der natürlich langfristig und kontinuierlich spart und dadurch natürlich ein größeres Vermögen aufbaut, wird es irgendwann relevant.
Also ich habe in einem unserer Webinare mal ausgerechnet in der Simulation, jemand, der über 30 Jahre in der Vergangenheit angespart hat, regelmäßig in so einen MSCI World, fiktiven MSCI World ETF, der landet dann wirklich bei einer sechsstelligen Summe von Sparbeträgen, wenn er so 300 Euro im Monat spart und tatsächlich am Kapitalmarkt investiert, dann bei über 300.000. Und das sind ja enorme Einnahmen, die man da erzielt hat. Allerdings ist es natürlich auch so, dass es da auch Phasen gab, wo große Verluste entstanden sind. Wie wird denn bei der Steuer eigentlich mit Verlusten umgegangen?
Hier muss man natürlich unterscheiden. Wenn ich die Buy-and-Hold-Strategie mache, dann habe ich natürlich die Situation, dass ich die Verluste im Prinzip hier aussitze. Bedeutet also, ich realisiere keine Verluste. Steuerrechtlich sind Verluste nur dann relevant, wenn ich sie realisiere. Solange sie unrealisiert sind, sind sie steuerlich erstmal nicht vorhanden. Und deswegen, wenn ich langfristig investiere und am Ende mit Gewinn rausgehe, brauche ich mich eigentlich mit dem Thema Verlustverrechnung auch nicht beschäftigen. Ansonsten muss ich eben schauen, aus welcher Art Anlage ich die Verluste erziele. Und dann sieht das Steuerrecht weitere Kategorien vor. Dann gibt es eine Kategorie für Aktien, es gibt eine Kategorie für Sonstige, es gibt jetzt noch eine neue Kategorie für Termingeschäfte. Und je nachdem, wo ich Gewinne habe, kann ich dann meine Verluste mit den Gewinnen verrechnen. Habe ich aber nur Verluste und keine Gewinne, dann kann ich die Verluste vortragen. Das heißt, ich kann sie in der Zukunft mit Gewinnen verrechnen oder mit bestimmten Gewinnen verrechnen, aber eben nicht mit allen Gewinnen und auch nicht sofort. Ja, das heißt, ich habe einen Verlust, zahle keine Steuern, muss aber warten, bis ich wieder einen Gewinn habe, um sozusagen den Verlust verrechnen zu können.
Aber kurz nochmal zusammenfassend gesagt, also für uns Buy-and-Hold-Investoren ist es eigentlich wichtig, während der sowohl Ansparphase als auch Langfristanlage einfach zu schauen, was fällt während des Jahres an? Ist das vielleicht sogar unter den 801 Euro noch, denn da können beträchtliche Beträge nach wie vor steuerfrei bleiben? Und dann muss ich mir eine schlaue Art und Weise ausdenken, wie ich dann tatsächlich irgendwann mit meinem Vermögen umgehe. Und ich spare ja eigentlich für die Rente, wenn ich dann also keine anderen Einkommen habe, dann ist meine Steuerlast wirklich überschaubar. Aber sag mal, wenn ich dann irgendwann was verkaufe und ich habe tatsächlich einen Gewinn gemacht, ja, also ich habe ein bisschen mit ETFs spekuliert und jetzt habe ich einen Ertrag erzielt und meine Depotbank weiß das natürlich und da wird mir dann was abgezogen und dieses Unwesen nennt man ja Abgeltungssteuer. Das sind 25% und tatsächlich gibt es da auch noch den Soli, der ist nicht abgeschafft worden, also sind es etwas mehr als 25%, die mir auf solche Erträge berechnet werden und dann darf ich aber wieder was abziehen, die sogenannte Teilfreistellung bei Aktien. Also das ist mir jetzt ein bisschen zu kompliziert. Erklären wir doch vielleicht erstmal, was die Abgeltungssteuer eigentlich ist. Wieso heißt sie denn so?
Die Abgeltungssteuer heißt Abgeltungssteuer, weil sie abgeltende Wirkung hat. Das hilft jetzt wahrscheinlich den meisten in dem Talk auch nicht weiter. Aber also die Idee dahinter ist, dass man an sich nichts mehr machen muss. Das ist die Zielsetzung hinter der Abgeltungssteuer. Also der Sparer, der eine Bank, eine deutsche depotführende Stelle hat, also sein Geld an der deutschen Bank angelegt hat, der soll im Prinzip am Ende nicht mehr in die Steuererklärung gehen müssen. Da wird die Steuer automatisch von der Bank abgeführt. Die ermittelt alles für einen und man ist fertig. Und deswegen heißt es abgeltend. Es ist sozusagen zu Ende.
Das heißt, wenn ich gar nichts weiter von der Steuer erwarten würde, wenn ich zum Beispiel keine anderen Einnahmen habe, als also wenn ich so in der glücklichen Lage bin, von meinen Dividenden zu leben, dann würde tatsächlich nur die Abgeltungssteuer plus eben den Soli von der Depotbank automatisch abgezogen und ich bräuchte mich um nichts weiter kümmern. Klingt ja eigentlich auch wiederum nicht so schwierig.
Genau. An sich ist das so, da gibt es natürlich Feinheiten, aber das ist eigentlich die Idee dahinter. Ja, und auch wenn ich ein ganz normales Lohneinkommen habe und dafür sozusagen eine Steuererklärung mache, dann muss ich mich eben um die Kapitalankünfte auch nicht kümmern, grundsätzlich.
Okay, also halten wir mal fest, Abgeltungssteuer, dafür ist die gemacht und deswegen erscheint das auch auf dem Steuerbescheid von der Depotbank immer entsprechend ausgedrückt. Wie ist das eigentlich, wenn ich jetzt einen Steuersatz habe, der niedriger ist als die Abgeltungssteuer? Dann würde ich doch einen Vorteil haben, wenn ich eine Steuererklärung mache, oder?
Genau, der Abgeltungssteuersatz ist ja 25%. Für die meisten Einkommen ist es wahrscheinlich unter dem Durchschnittssteuersatz der meisten oder der Spitzensteuersatz der meisten Einkommen. Und deswegen ist es für die meisten erstmal besser, dass sie sozusagen diesen 25-prozentigen Abgeltungssteuersatz haben. Wenn ich jetzt aber weniger verdiene und deswegen mein Spitzensteuersatz niedriger ist, dann habe ich die Möglichkeit, die Kapitaleinkünfte in der Veranlagung, also in der Steuererklärung anzugeben. Und dann wird sozusagen die Kapitaleinkünfte erhöht und ich zahle dann einen niedrigeren Steuersatz als 25%. Ja, und ich kriege dann sozusagen, da wird es vorab abgeführt von der Bank. Das wird immer, also die Bank muss einbehalten. Ich kriege also immer nur das Geld nach Steuern, aber ich kriege dann im Rahmen der Steuererklärung eben die Steuer erstattet. Das ist besonders interessant natürlich dann für Kinder, die gar keine Einkünfte haben. Oder es ist interessant für Rentner, die im Zweifel auch weniger Einkünfte im Alter haben.
Ah, okay. Ja, auf das Thema Junior-Depot, da wollen wir später vielleicht noch zu sprechen kommen. Da kamen auch einige Fragen dazu. Also ich glaube, jetzt ist ungefähr verstanden, wann was versteuert werden muss, wie hoch das letztlich ist. Und sagen wir, 25% plus den Soli. Gut, okay, bei Aktien kriege ich dann eine Teilfreistellung von 30%. Lohnt sich das Anlegen dann überhaupt? Also es waren Fragen, die häufig kamen.
Ich denke schon, glaube ich, ja. Ich meine, du hast ja immer noch die restlichen 74% ungefähr.
Also es war eine rhetorische Frage. Also es bleibt eine ganze Menge übrig und es fällt ja auch nicht in jedem Jahr an. Gut, das wäre geklärt. Also wie funktioniert die ETF- und Fondsbesteuerung? Und jetzt müssen wir nochmal festhalten, also ETFs sind börsengehandelt, ja, aber sie sind in ihrer Natur eben auch Publikumsfonds und genau deswegen werden sie auch so behandelt. Und das führt mich noch zu einem weiteren Thema, vielleicht ganz kurz noch an dieser Stelle. Wenn ich jetzt schlau bin und habe ein ETF-Portfolio, zum Beispiel bei Just ETF entsprechend zusammengestellt und investiert aus 3 ETFs und da ist jetzt ein Anleihen-ETF dabei und ein Aktien-ETF zum Beispiel. Und dann macht jetzt der Aktien-ETF kräftig Verluste und der Anleihen-ETF stützt das. Jetzt haben wir ja vorhin gesagt, Aktien werden unterschiedlich behandelt, aber ist das nicht so, dass ich ein ETF-Portfolio untereinander verrechnen darf? Ja. Also tatsächlich und auch mit Fonds wahrscheinlich generell, ne?
Genau, mit Fonds und auch mit Zinseinkünften zum Beispiel. Also es gibt sozusagen eine separate Kategorie für Aktienverluste, die ich nur mit Aktiengewinnen verrechnen darf, aber das gilt jetzt für Fondsanteile nicht. Die fallen nicht unter den Aktienbegriff und sind deswegen sozusagen in der Restkategorie. Und jetzt neu eingeführt gibt es noch eine Kategorie für Termingeschäfte, aber da fallen Fonds eben auch nicht mit rein. Die sind sozusagen in der allgemeinen Kategorie. Und es ist egal, was die Anlagestrategie hinter dem Fonds ist. Ich kann immer Gewinne mit Verlusten verrechnen, wenn ich realisiere.
Okay, da muss ich aber noch eine Frage stellen, weil wir eben über die Teilfreistellung gesprochen haben. Das ist auch so ein schönes Wort aus dem Amtsdeutsch, finde ich. Die Teilfreistellung beträgt 30% bei Aktien. Das ist ja eigentlich ein Geschenk, ne? Also bei einem Aktienfonds muss ich nur auf 70% meiner Erträge, wenn ich Steuern zahlen muss, dann tatsächlich die Abgeltungssteuer plus den Soli anrechnen. Was ist denn da der Grund? Warum gibt es dieses Geschenk?
Ja, ein Geschenk ist es nicht. Systematisch betrachtet ist es kein Geschenk. Es ist im Prinzip der Gedanke, der dahinter steht, ist, und jetzt wird es ein bisschen technisch vielleicht. Ich hoffe, dass man jetzt sozusagen das als Nicht-Steuernerd dann auch noch nachvollziehen kann. Aber die Frage ist ja, wann investiere ich in einen Fonds und wann gehe ich in eine Direktanlage? Das ist ja so ein bisschen die Frage, die man sich immer stellen muss. Und wenn man es mal global betrachtet, ich würde ja nie in einen Fonds investieren, wenn ich deutlich weniger bekomme als aus der Direktanlage. Das macht ja eigentlich keinen Sinn. So, und was man sich aber ja eigentlich immer anschauen muss, und das ist das, was in der Betrachtung oft ignoriert wird, ist ja die Nachsteuerrendite. Weil es bringt mir ja nichts, wenn ich vor Steuern viel Geld mache und nach Steuern nichts übrig bleibt. Am Ende ist das entscheidend, was in der Tasche ist, und das ist halt leider nach Steuern. Deswegen ist Steuern schon eine wesentliche Anlageentscheidung eigentlich. Die Idee bei der Fondsbesteuerung ist, systematisch gesehen, ich will den Anleger nicht schlechter und eigentlich auch nicht besser stellen als in der Direktanlage. Jetzt hat man aber das Problem, dass unter dem heutigen Investmentsteuergesetz eben der Fonds ja schon auf der Eingangsseite Steuern zahlt. Also in Form von Quellensteuern. Das ist die ausländische Dividende, die an den Fonds fließt, oder es ist auch die deutsche Dividende, die an den Fonds zum Beispiel fließt. Und darauf müssen Steuern einbehalten werden. Das heißt, es werden 100 Euro ausgeschüttet, es kommen aber im Schnitt nur 85% an.
Wer bekommt die?
Die 15 oder die 85?
Also die 15% oder bei US-Aktien 30%?
Das geht an den Staat. Also es ist im Prinzip eine Steuer, die bei der Ausschüttung anfällt.
Also das Unternehmen schüttet aus,
genau.
Der Staat erhebt automatisch 30% und nur 70% nimmt der Fonds eigentlich ein. Genau, jetzt habe ich mal gehört, irgendwie das würde man zurückkriegen können oder da gab es mal Möglichkeiten.
Genau, also in der Direktanlage ist es so, ich zahle üblicherweise im Schnitt weltweit 30% Steuern und ich kann mir meistens die Hälfte zurückholen, weil die Staaten sozusagen vereinbart haben untereinander, dass Anleger aus dem anderen Staat immer die Hälfte der Quellensteuer zurückbekommen. Und die gezahlte Quellensteuer, die dann sozusagen übrig bleibt, also das Beispiel, wenn ich jetzt 30% Quellensteuer gezahlt hätte und 15% zurückbekomme von dem Staat, dann bleiben ja noch 15 übrig und die darf ich dann in meiner eigenen Steuererklärung gegen meine eigene Steuerlast in Deutschland wieder anrechnen. Also wenn ich jetzt in Deutschland Kapitalertragssteuer in Höhe von 25% zahle, dann kann ich eben 15% anrechnen, dann muss ich noch 10% zahlen. Das war früher auch in der Fondswelt so. Da war es auch so, dass man sozusagen ermitteln musste, wie hoch sind die Quellensteuern, die auf Ebene des Fonds angefallen sind und wie viel davon kann der Anleger anrechnen. Und dann konnte der Anleger im Prinzip diese Steuerlast gegen seine eigene Steuerlast verrechnen. Im heutigen Investmentsteuergesetz ist es eben nicht so. Ja, das Geld ist weg. Der Fonds hat die Möglichkeit, das für den Anleger auf einen niedrigeren Satz zu reduzieren. Der Anleger muss sich also nicht darum kümmern. Und als Ausgleich bekommt er die sogenannte, der Anleger dann die Teilfreistellung. Ja, das heißt im Endeffekt, und deswegen auch Teilfreistellung, die Idee dahinter ist, ich stelle einen Teil der Erträge frei von der Steuer und besteuere eben nicht mehr den gesamten Gewinn, den gesamten Ertrag, der aus dem Fonds rauskommt, sondern eben nur bei einem Aktienfonds eben nur 70%.
Okay, also das haben wir jetzt auch verstanden mit der Teilfreistellung und warum es die überhaupt gibt. Bei Mischfonds kam gerade die Frage von Sven, da ist das eben so, da kriegst du nur eine Teilfreistellung von 15% der Erträge und da gibt es entsprechende Grenzen. Da haben wir aber auch ein recht ausführliches Steuerwebinar und auch eine Aufzeichnung dazu auf YouTube gemacht mit schönen Schaubildern auch dabei. Heute im Podcast wollen wir ja ein bisschen auch auf eure Fragen eingehen und eine Frage, die immer wieder kam und offenbar nicht erschöpfend beantwortet werden kann, ist, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich spare? Nehme ich da jetzt einen ausschüttenden Fonds? Oder nehme ich da einen thesaurierenden Fonds? Bastian, was ist dein Rat?
Ja, da kommt die typische Steuerberaterantwort. Es kommt drauf an. Entscheidend, das haben wir ja gerade auch schon ein bisschen besprochen, ist ja auch die Frage, habe ich denn den Sparerpauschbetrag noch zur Verfügung oder nicht? Solange ich den Sparerpauschbetrag nicht ausgenutzt habe, ist es so, dass jede Ausschüttung, die ich bekomme, erstmal steuerfrei ist. Wenn im Thesaurierenfonds die Vorabpauschale auch steuerfrei wäre. Jetzt haben wir es, glaube ich, noch nicht gesagt. Die Vorabpauschale ist aufgrund des niedrigen Basiszinses oder des risikolosen Zinses mittlerweile negativ und wird nächstes Jahr nicht anfallen. Also es kommt gar nicht zu einer Besteuerung über die Haltedauer im Moment bei der niedrigen Vorabpauschale. Das heißt, ich würde jedes Jahr, wenn ich nur in thesaurierende Fonds investiere und die Anteile langfristig halte, würde ich jährlich bei einer Null-Vorabpauschale keine Steuern zahlen. Das heißt, der Sparerpauschbetrag läuft ins Leere. In so einem Fall wäre es natürlich aus steuerlicher Sicht erstmal besser, ich bekomme eine Ausschüttung, nutze den Sparerpauschbetrag und vereinnahme die 801 Euro steuerfrei. Das sind immerhin jedes Jahr ungefähr 200 Euro und über 30, 40 Jahre kommt dann doch schon ein wesentlicher Betrag dabei zusammen. Wenn ich über den 801 Euro Kapitalerträge jedes Jahr liege, dann ist natürlich ein thesaurierender Fonds spannend, weil ich dann laufend keine Steuern zahlen muss. Zusätzlich aber den Zinseszins in Anspruch nehmen kann.
Jetzt habe ich gelernt, den Sparerpauschbetrag gibt es jedes Jahr. Also jedes Jahr habe ich 801 Euro und den leider kann ich das nicht auf das nächste Jahr oder so übertragen, sondern der verfällt, wenn er nicht genutzt wird. Jetzt gibt es, und jetzt kommen wir gleich zum nächsten Thema, weil viele schon gesagt haben, oh, das ist aber trocken, was die beiden da erzählen. Wir wollen jetzt den Spannungsbogen mal ein bisschen steigern und sagen, was gibt es denn für Möglichkeiten eigentlich zur Steueroptimierung oder was gibt es vielleicht für Fehler, die ich vermeiden könnte. Und da gibt es einige, die den Vorschlag gemacht haben, 801 Euro Sparerpauschbetrag. Ja, da könnte ich ja auch einen Ertrag erzielen. Also wenn ich einen Ertrag erzielt habe in meiner Anlage, könnte ich die Anlage verkaufen und gleich wieder kaufen.
Könnte man auch als Gestaltungsmissbrauch auslegen. Also weiß nicht, ob das so immer funktioniert, wenn man das zu zeitnah hintereinander macht oder am gleichen Tag. Da soll es doch die ein oder andere Depotbank geben, die das nicht akzeptieren würde. Aber grundsätzlich ja, ich könnte was realisieren, das ist ja im Prinzip wie eine Ausschüttung bekommen und dann wieder anlegen.
Genau, also ich habe jetzt einen MSCI World ETF, damit habe ich 15% Rendite in einem Jahr erzielt, soll ja vorkommen, in bestimmten Börsenphasen. Dann verkaufe ich den und auf die 15% Rendite, wenn die jetzt unter dem Sparerpauschbetrag sind, muss ich keine Erträge zahlen und zwar jetzt nicht und aber auch in Zukunft nicht. Das heißt, ich habe die Erträge steuerfrei quasi vereinnahmt. Also das ist ein Trick, der geistert auch so durch die Foren und da muss man eben aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Damit die Depotbank da nicht Alarm schlägt. Stichwort Depotbank. Also eine Nutzerin fragt gerade, wie beantrage ich denn eigentlich diese Teilfreistellung, über die wir gesprochen haben?
Das ist an sich das Gute an der Abgeltungssteuerprinzip. Das macht die Bank automatisch in den meisten Fällen. Also es ist so, dass die Fondsgesellschaften alle prüfen und sich einordnen und sagen, ich bin ein Aktienfonds, ich bin ein Mischfonds oder ich habe gar keine Teilfreistellung und hinterlegen das in Datenprovidern, auf die dann die Banken zugreifen. Und in der Abwicklung wird es dann automatisch berücksichtigt.
Und die Teilfreistellung sollte man auch nicht mit dem Freistellungsauftrag verwechseln. Denn der Freistellungsauftrag ist nichts weiter, als dass man seiner Depotbank sagt, ich möchte bei dir nur bis zu einem bestimmten Betrag Erträge entsprechend berechnet haben. Also darüber darfst du dann anfangen, Erträge zu berechnen. Idealerweise macht man das bei einem Depot dann natürlich für den vollen Betrag. Aber es kann ja auch vorkommen, dass man eben ein weiteres Depot hat oder dass man ein Tagesgeldkonto hat, wo Erträge anfallen. Und dann muss man den Freistellungsauftrag dann verteilen. Sag mal, ich könnte doch eigentlich auch so ein bisschen tricksen und 3.000 Euro Freistellungsauftrag vergeben. Komme ich da gleich ins Gefängnis?
Da kommt auf jeden Fall die Steuer, Finanzverwaltung und wird das korrigieren, weil die Banken müssen einmal im Jahr den Freibetrag melden und da würde natürlich auffallen, wenn jemand mehr als 801 Euro angegeben hat. Und jede einzelne Bank wird das natürlich auch nicht akzeptieren, die können ja auch nur 801 Euro gewähren. Also ich müsste das schon bei mehreren Banken machen und das fliegt relativ schnell dann auf. Ist also, glaube ich, nicht empfehlenswert.
Nicht empfehlenswert als Steuersparmöglichkeit. Nächste Steuersparmöglichkeit, die auch so durch die Foren geistert, ich mache das Depot einfach bei einem ausländischen Broker. Da gibt es ja auch sehr preiswerte Angebote und die ausländischen Broker, die sind positiv gesagt, rechnen sie eben nicht nach deutschem Steuerrecht ab. Negativ gesagt hat man da den Komfort nicht, dass es direkt abgerechnet wird. Aber was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt mein Depot bei, sagen wir mal, einer DEGIRO hätte oder bei einer Interactive Brokers und habe da einen Batzen ETF drin liegen und die schütten regelmäßig aus und ich handle ein bisschen und realisiere Erträge. Wie kommt das denn dann eigentlich beim Fiskus an?
Na, an sich bin ich dann erstmal verpflichtet, das in meiner Steuererklärung anzugeben. Wenn ich das nicht mache, mache ich Steuerhinterziehung. Und ich muss natürlich berücksichtigen, dass ich dann irgendwann auf die Gewinne, die ich ja brutto für netto bekomme, dann irgendwann Steuern abführen muss. Das heißt, ich habe sozusagen 10.000 Euro im Ausland liegen, jetzt mache ich meine Steuererklärung und jetzt muss ich irgendwie 1.000 Euro an den Fiskus überweisen. Das muss ich halt berücksichtigen und ich muss alle Informationen aufbereiten nach deutschem Steuerrecht.
Also man muss das selber machen und man muss es richtig machen.
Genau. Mache ich das nicht, kann ich davon ausgehen, dass der deutsche Staat von einem ausländischen Staat über das Konto zumindest mal informiert wird und somit mitbekommt, dass ich im Ausland ein Depot habe und dann erwartet von mir eine Steuererklärung zu bekommen. Ansonsten wahrscheinlich auch mal nachfragen wird, warum da denn da nichts angegeben wird. Also ich glaube, es ist in der mittlerweile fast ausgeschlossen, dass man dort um die Steuerzahlung kommt und ist natürlich nicht empfehlenswert.
Okay, also haken wir auch ab. Dann gibt es ja auch bei den ETFs kleine Unterschiede, kleine und feine Unterschiede, die dann auch dazu führen können, dass ich vielleicht den ein oder anderen kleinen Steuervorteil in Anspruch nehmen kann. Also ich habe zum Beispiel gelernt, wenn ich einen MSCI World ETF halte, der sind fast 70% USA drin mittlerweile. Und wir haben ja eben gehört, die USA langen bei der Quellensteuer so richtig hin. Also 30% der schönen ausgeschütteten Dividenden, die gehen gleich in den USA an den Fiskus und nur 70% kriegt der Fonds. Das passiert erstens, wenn der Fonds die Aktien tatsächlich hält. Das heißt, der Fonds muss den Index physisch abbilden. Nur dann fließen ja tatsächlich auch diese Dividenden. Jetzt habe ich aber gehört, bei bestimmten Fonddomizilen gibt es da Unterschiede. Irland soll da einen Vorteil haben.
Genau, also es gibt die Frage, wie viel Quellensteuer man am Ende zahlen muss, hängt ja immer davon ab, wie sich sozusagen Staaten untereinander geeinigt haben. Und Irland hat mit den USA ein sogenanntes Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen, was ihnen erlaubt, dass ETFs oder Fonds ihre Steuer auf 15% reduzieren können. Und deswegen ist es natürlich interessant, wenn man einen irischen Fonds nutzt, um in den USA zu investieren, weil man dann eben 85 Euro bekommt von der Dividende, während zum Beispiel ein Fonds im anderen Standort wie Luxemburg dann nur 70% zahlt.
Ja, und das drückt sich dann ja nach meiner Rechnung in einer besseren Wertentwicklung letztlich aus. Denn das passiert ja im Fonds drinne. Das heißt, das kommt gar nicht erst aufs eigene Konto und kann nirgendwohin zurückerstattet werden. Also wenn man physische ETFs hat, die in den USA investieren, zu großen Teilen, dann lohnt es sich tatsächlich einzunehmen mit dem Steuerdomizil Irland. Und da muss ich allerdings dazu sagen, die meisten ETF-Anbieter haben da auch reagiert und haben tatsächlich ihre Fonds entsprechend in Irland aufgelegt. Jetzt könnte ich natürlich auch schlau sein und sagen, Irland, Luxemburg, das ist mir alles zu langweilig. Ich kaufe meine ETFs direkt in den USA. Da gibt es ja so tolle Sachen. Ja, da gibt es die ARK-ETFs, die gerade unheimlich gehypt werden, so Trendthemen aktiv gemanagt oder den Global Aerospace und Defense, das traut sich keiner in Europa aufzulegen, da kaufe ich den doch mal in den USA. Was kommt denn da auf mich zu?
Ja, es ist an sich, aus steuerlicher Sicht ändert sich erstmal nichts. Der Fonds jetzt in den USA auf den Cayman Islands in Deutschland oder in Luxemburg, Irland aufgelegt wurde, ist egal. Es sind immer ein Fonds. Die Besteuerung folgt nach den gleichen Regeln. Das Problem ist halt, je exotischer das Land wird und je weniger das für den europäischen und insbesondere für den deutschen Markt vorgesehen ist, wird halt die relevanten Informationen der Depotbanken nicht zur Verfügung gestellt. Das heißt, im schlimmsten Fall kann die Depotbank die Besteuerung nicht machen. Oder aber, ich habe jetzt so einen Aktienfonds, wir haben ja von der Teilfreistellung gesprochen, die sozusagen die Vorbelastung ausgleichen soll. Die Depotbank weiß einfach nicht, ob es ein Aktien- oder ein Mischfonds ist, weil der Fondsanbieter die Information nicht aufbereitet. Die steht einfach nicht zur Verfügung. Und dann wird die Dividende und der Veräußerungsgewinn halt voll besteuert. Ja, das heißt, wenn ich da 100.000 Euro Gewinn nach 30 Jahren habe, dann zahle ich halt auf 100.000 Euro Steuern, habe also nur noch 75.000, während ich im Prinzip mit dem vergleichbaren Betrug nur 70.000 Euro hätte versteuern müssen. Und das macht natürlich dann schon 8.000 Euro Unterschied.
Also das merken wir uns mal. Wir sollten die ETFs doch lieber mit dem Steuerdomizil Europa kaufen. Und da kamen gerade auch Fragen aus dem Chat, wie erkennt man denn das Fondsdomizil? Also eine Möglichkeit könnte sein, dass man in der sogenannten ISIN nachschaut vorne, was ist das denn für ein Land? Also Irland ist da klar erkennbar oder DE für Deutschland. Jetzt ist das aber so, dass einige Fondsgesellschaften irische Fonds hier auch mit einer DE-ISIN listen. Deswegen lohnt es sich zum Beispiel bei Just ETF in der Suche dieses Feld zu benutzen. Denn da kann man entsprechend sortieren nach Fondsdomizil. Da kann man sich das angucken. Dann schaut man hauptsächlich eben die irischen Fonds an. Aber das gilt wirklich nur für ETFs, die tatsächlich in die Aktien investieren, die also den Index physisch abbilden und für US-Aktien, weil es nur da den Vorteil Irland-USA gibt. Also so kann man das ungefähr zusammenfassen. Wie ist das bei synthetischen ETFs eigentlich? Ist das ein eingebauter Steuertrick? Also die bilden ja den Index über entsprechenden Swap, also eine Vereinbarung mit der Investmentbank ab, geben dafür Sicherheiten zurück und wenn die Sicherheiten da nicht so viel ausschütten, dann ist das doch eigentlich ein schönes Steuersparmodell.
Könnte man meinen. Das Problem ist halt, dass diese Teilfreistellung nur dann gewährt wird, wenn der Fonds wirklich in physische Aktien investiert. Und typischerweise investieren diese synthetischen ETFs dann in Anleihen, in sichere Portfolien und haben gar keine Aktien. Und deswegen gelten sie aus steuerrechtlicher Sicht nicht als Aktienfonds, obwohl sie natürlich irgendwo die Rendite eines Aktienindex abbilden.
Oh, das ist aber gefährlich. Das heißt, ich kriege eigentlich was ganz anderes, was ich erwartet habe und kriege meine schöne Teilfreistellung nicht, die da eben 30% meiner Erträge tatsächlich steuerfrei stellt, wenn ich Erträge zu versteuern habe.
Wie ist das eigentlich von der Performance vielleicht? Also von der Performance sieht man es ja nicht wirklich, oder?
Also gerade bei besonders liquiden Märkten kann man das mal studieren und da möchte ich auch jeden ermutigen, mal in der Just ETF-Suche nachzugucken nach S&P 500 ETFs. Und da gibt es einen sehr günstigen, der physisch repliziert und einen sehr günstigen, der synthetisch repliziert. Und da sieht man tatsächlich einen leichten Unterschied. Und der Anbieter des synthetischen ETFs nutzt auch diesen Steuervorteil tatsächlich in seiner Werbung. Also offenbar gibt es ihn. Also existent scheint er zu sein, obwohl der andere Fonds bereits in Irland domiziliert ist.
Ja klar, sind die 15%.
Genau. Und da muss ich eben nur gucken, dass ich dann auch die Teilfreistellung tatsächlich kriege. Und das erfährt man beim Emittenten auf der Webseite. Da muss man nachgucken. Und da steht dann, dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien. Das ist ein Satz, der kann recht bedeutsam sein, was die Teilfreistellung angeht. Ansonsten eher banal bei einem Aktienfonds. Aber der ist genau für die Besteuerung eben gedacht.
Richtig, ja, das ist auch meistens in den, ich meine, die wenigsten werden es wahrscheinlich lesen, aber es muss irgendwo im Fondsprospekt stehen. Also das ist eine formale Voraussetzung für so einen Aktienfonds, dass es in den Anlage, also sich aus den Anlagebedingungen ergibt. Und typischerweise verweist man dann auf das deutsche Investmentsteuergesetz. Sieht man auch dann in englischsprachigen Ausgaben von irischen ETFs, die als Anlagebedingungen das deutsche Steuerrecht vorsehen.
Jetzt kommen wir noch zu einer kleinen Anmerkung. Es kommen immer Fragen, ja, welche Fonds kann ich denn überhaupt kaufen? Und da vielleicht die Anmerkung, also wenn der Fonds, wenn der ETF auf Xetra gelistet ist, dann muss das ein in Deutschland zum Vertrieb zugelassener Fonds sein und die bringen in der Regel eben auch die ganzen Steuerdaten dann mit. Da muss man sich keine Gedanken machen und glücklicherweise ist tatsächlich Deutschland auch der größte ETF-Markt in Europa, sodass eben die Auswahl hier auch besonders groß ist und da kommt man dann nicht in die schwierige Lage, dass man da irgendwas extra begründen muss, sich Informationen besorgen oder vielleicht sogar von der Teilfreistellung eben keinen Gebrauch machen kann. Ja, jetzt kommen wir mal zu einem anderen Steuertipp. Wenn wir Kinder haben, da kann man ja massiv Steuern sparen, habe ich gehört. Denn die Kinder werden tatsächlich wie eine Steuerperson behandelt. Die kriegen ab Geburt sogar schon vom deutschen Staat eine Steuer-ID zugewiesen. Und die Kinder könnten also auch über ein Eigentum verfügen. Und das Eigentum könnten ja zum Beispiel auch ETFs sein, ein ETF-Depot. Das ist also durchaus möglich, so ein Junior-Depot einzurichten. Was ist denn aber jetzt letztlich damit verbunden?
Ja, das Spannende ist ja natürlich erstmal, ich habe den Sparerpauschbetrag, das sind schon mal 801 Euro, die ich theoretisch steuerfrei vereinnahmen kann. Oder ich kann mir angucken, was so ein Kind verdient. Und ein Kind hat ja meistens kein Einkommen. Das heißt, der Steuersatz ist meist unter 25%. Und man könnte für das Kind ja auch in die Veranlagung gehen und sozusagen sich darüber die Steuer zurückholen, wenn man jetzt mehr als 801 Euro Kapitalerträge bekommt. Oder man kann sogar, wenn man sozusagen nachweisen kann, dass man dauerhaft keine Einnahmen hat, kann man sich sogar eine Bescheinigung geben lassen und sich direkt bei der Bank bis zu, ich glaube, ungefähr 10.000 Euro steuerfrei die Einnahmen auszahlen lassen. Das heißt im Prinzip, was man zusammenfassen kann, bis zu 10.000 Euro circa können Kinder steuerfrei Kapitalerträge vereinnahmen. Das ist schon ziemlich attraktiv, wenn man über das Geld verfügt, dass man das seinen Kindern schenken kann.
So, jetzt heißt für mich aber schenken, das Geld gehört an dem Kind.
Das ist natürlich die Voraussetzung. Ich kann natürlich nicht hergehen und sagen, ich nutze jetzt mein Kind als Steueroptimierungsmodell und schiebe mal ein bisschen Geld hin. Steuerrechtlich ist es eine Schenkung und wenn das Geld wieder sozusagen, wenn das Kind dann mit 17,5, kurz bevor es wirklich darüber verfügt, mir das Geld zurückgibt, dann ist es natürlich eine Schenkung, die in die andere Richtung geht und ein Finanzamt wird sich das vielleicht auch anschauen, ob das denn alles so wirklich sinnvoll war, was man da gemacht hat oder ob man da nicht versucht, was auszunutzen.
Also aufpassen, da müssen wir schon wieder einen Haken dran machen. Also es ist keine pauschale Steuersparstrategie und es sei vielleicht auch noch ergänzt, wenn sich das Geld im Eigentum des Kindes befindet, dann kann es ab 18 Jahren, das heißt ab Beginn der Volljährigkeit, auch vollständig darüber verfügen. Das heißt, man hat dann letztlich auch keinen Einfluss mehr. Das muss man sich gut überlegen, ob man das machen möchte. Steuerlich ist das ein super Geschenk für das Kind, wo also wirklich massiv Steuer gespart werden können und auch die Freibeträge sind so hoch, dass also tatsächlich enorme Vermögen notwendig wären, um tatsächlich da überhaupt steuerpflichtig zu werden. Und da fragt der Markus, was muss ich denn machen, um diese 10.000 Euro für das Kind bei der Bank freizustellen? Also wir haben gesagt, die 10.000 Euro, die müssen als Ertrag anfallen, damit sie überhaupt steuerlich behandelt werden. Beziehungsweise eben, es muss vorher eine Vorabpauschale berechnet werden. Und da muss man überhaupt erstmal hinkommen. Und dafür gibt es eben den Freistellungsauftrag, den erteilt man für das Depot des Kindes. Der beträgt 801 Euro. Und wenn die Einnahmen aus Kapitalvermögen sogar noch höher sind und das Kind nicht arbeitet, dann kann man eben zum Finanzamt gehen und kann sagen, ich hole mir eine Nichtveranlagungsbescheinigung, gilt 3 Jahre lang, muss man dann erneuern. Und dann kann das Kind also bis zu knapp 9.000 Euro Erträge im Jahr steuerfrei tatsächlich auch erzielen. Also für das Kind ist es eine tolle Sache.
Aber wie gesagt, man muss halt erstmal dann auch die 10.000 Euro ausnutzen, damit das funktioniert. Wenn man diesen Freistellungsauftrag nicht hat, kann man es natürlich über die Steuererklärung auch wieder im Nachhinein korrigieren.
So, jetzt haben wir ganz viel über aktuelle Steuerregelungen gesprochen, aber im Titel steht ja sowas wie Zukunft. Also im Augenblick reden wir von einer Fondsbesteuerung, die gibt es erst seit Anfang 2018, also da wurde sie eingeführt. Davor galten wiederum andere Regeln und dann gab es nochmal eine andere Regelung früher. Und natürlich, wenn man damals seine Fonds besessen hat, dann kann man das immer noch anwenden, gibt auch Freibeträge, um vom einen zum anderen zu kommen. Das wollen wir jetzt nicht im Detail erzählen, das wird dann doch arg trocken und theoretisch. Aber ich gucke jetzt mal ein bisschen mehr in die Zukunft. Also die Abgeltungssteuer 25%, da hat ja jetzt echt jeder gemerkt, dass viele vermögende Leute vor allen Dingen Geld anlegen, die mit ihrem Steuersatz aus Einkommen wesentlich höher liegen und dadurch eigentlich einen Vorteil haben. Das ist ja gewissen Regierungskreisen ein Dorn im Auge. Gibt es die Abgeltungssteuer denn in den nächsten Jahren noch?
Ja, wenn ich das wüsste, ne, das ist Glaskugelguckerei, genauso wie die Frage, was für eine Rendite wird der Fonds erzielen. Es gibt immer wieder die Diskussion, dass der Abgeltungssteuersatz oder dass dieses Abgeltungssteuerregime mittlerweile nicht mehr notwendig sei. Das wurde ja eingeführt mit dem Satz, besser 25% von X als 0% von nix. Von daher, Hintergrund ist ja im Prinzip, dass man gesagt hat, wir müssen das irgendwie automatisieren, vereinfachen, damit Anleger das Geld aus dem Ausland wieder zurück nach Deutschland holen und in Deutschland Steuern zahlen. Jetzt durch den Informationsaustausch hat man weltweit eigentlich Zugriff auf alle Konten. Es ist fast unmöglich, mehr Geld im Ausland zu verstecken und keine Steuern mehr zu zahlen. Deswegen argumentieren einige damit zu sagen, es müsste eigentlich wieder zu einer normalen Besteuerung zurückkommen. Das heißt halt mit dem persönlichen Steuersatz. Das ist aber immer verbunden ja auch mit einer Spekulationsfrist, die es damals gab. Das heißt, die Aussage, dass jetzt wirklich die Leute einen niedrigeren Steuersatz zahlen, die stimmt nicht so 100%, ja. Das ist ein anderes System. Der Steuersatz wirkt auf den ersten Blick niedrig, aber unter dem System, das es vor der Abgeltungssteuer war, war die Besteuerbelastung für Kapitaleinkünfte in Summe im Zweifel höher. In Summe niedriger, Entschuldigung. Zusätzlich hat man noch die Spekulationsfrist gehabt, die natürlich ein super attraktives Modell ist, wenn ich langfristig anlege und irgendwann mal 100.000 Euro Vorgewinne habe. Und wenn ich die alle steuerfrei bekommen könnte, wäre natürlich super. Von daher ist es ein hoch umstrittenes Thema. Wir als Fondsverband setzen uns dafür ein, die Abgeltungssteuer beizubehalten, weil wir sie gut finden, weil sie einfach ist, weil sie nachvollziehbar ist. Wer hat denn Lust, die Sachen in der Steuererklärung anzugeben und sich damit auseinandersetzen zu müssen? Aber was passieren wird, kann man einfach nicht sagen. Ja. Das hängt ein bisschen davon ab, welche Parteien an der Macht sind.
Jetzt ist es ja sogar noch so, dass der Soli weiterhin erhoben wird, obwohl er eigentlich kraft Grundgesetz hätte abgeschafft werden müssen. Auch auf die Abgeltungssteuer nach oben drauf. Steht das vielleicht zur Diskussion, wenn die Abgeltungssteuer bleibt?
Ist auch immer wieder ein Thema. Auch da kann man leider nicht sagen, wohin es geht. Ich meine, wir haben jetzt im nächsten Herbst haben wir erstmal Bundestagswahl. Und je nachdem, welche Parteien dann an der Macht sind, gibt es die Chance, dass das Thema nochmal diskutiert wird. Auf der anderen Seite wird auch diskutiert, ob man die Steuern erhöhen muss, um Corona-Kosten ausgleichen zu können. Also wohin die Diskussion gehen wird, wird das Ergebnis der Bundestagswahl zeigen.
Das heißt, wenn ich ein Steuersparmodell mir aufbaue, da muss ich sehr genau schauen, ob nicht das Steuerregime irgendwann das zunichte macht.
Also das Beispiel ist ja der synthetische ETF. Der war bis 2017 wahrscheinlich ein super Modell. Da musste ich über die Laufzeit keine Steuern zahlen und konnte sozusagen den Zinseffekt vollständig ausnutzen. Ab 2018 verliere ich halt die Teilfreistellung. Das heißt, ich besteuere halt von meinem Gewinn ab 2018 30% mehr. So, und dann hätte ich im schlimmsten Fall 2017 jetzt meinen kompletten Gewinn realisieren müssen, also sozusagen die 25% zahlen. 801 Euro Sparerpauschbetrag habe ich in Anspruch genommen, kann dann sozusagen ab dann nur das versteuerte Geld wieder neu anlegen. Verliere also sozusagen den Zinseszinseffekt auf 25% Gewinn. Das muss man sich immer vor Augen halten, wenn ich anfange, mir jetzt zu überlegen, wie ich steuerlich mein Portfolio ausgestalte. Das kann mit jedem Jahr sich ändern.
Also sollte man unbedingt einkalkulieren, wenn man jetzt eine klare Steuersparstrategie eingeschlagen hat. Gerade wenn man eben langfristig spart, wie wir es ja propagieren, buy and hold für die Altersvorsorge, möglichst wenig Umschlag im Portfolio. Jetzt kam übrigens vorhin noch die Frage, Thema Portfolio-Umschlag, dann habe ich ja auch Handelskosten. Also wenn ich jetzt gerade mal nicht beim Neobroker bin, angenommen, ich habe jetzt Konto meiner konventionellen Bank, habe da kräftige Handelskosten. Das sind doch eigentlich Kosten, die ich irgendwo abziehen können müsste. Wie bringe ich die denn in Anrechnung?
Das wäre schön, kann ich leider nicht. Die Kosten gehören im Prinzip zu den Transaktionskosten. Dann kann ich sie abziehen, weil sie erhöhen im Prinzip meinen Kauf. Aber alle Kaufkosten, meinen Kaufpreis, und ich muss ja immer nur den Gewinn besteuern. Da werden sie berücksichtigt, die Kosten. Aber jetzt so eine ganz normale Depotführungsgebühr, die ist schon abgegolten mit dem Sparerpauschbetrag.
Okay, also auch da gibt es nicht viele Möglichkeiten. Denken wir noch mal ein bisschen weiter in die Zukunft. Da habe ich gehört, da gibt es die Finanztransaktionssteuer am Horizont, also schon ganz lange in Planung. Und die Länder, die sich daran beteiligen sollten, die bröckeln so ein bisschen in der Zahl. Wie realistisch ist denn, dass da noch was kommt? Und wird uns das als Sparer jetzt umbringen oder macht das eher nichts aus?
Diskussion, ich weiß gar nicht, die hat 2010 gestartet im Rahmen der Finanzkrise, als sozusagen Gedanke, dass man die Banken, die die Krise verursacht haben, zur Kasse bittet, um sozusagen für die Kosten aufzukommen, mal salopp gesagt. Und damals ging es darum, vor allem auch die Derivate und Hochfrequenzhandel zu besteuern. Mittlerweile diskutiert man darüber, ob der Langfristsparer beim Kauf von Aktien noch eine Steuer zahlen soll beim Kauf und beim Verkauf. Der Betrag ist jetzt nicht hoch, also ich glaube, den meisten Aktiensparern würde das nicht unbedingt wehtun, aber es ist einfach ungerecht, darauf Steuern zu zahlen. Also die Begründung passt einfach nicht mehr dazu. Es geht einfach nur darum, jetzt irgendwie Einnahmen für den Staat zu generieren. Und was wir bisher sehen, ist, dass man da auch nicht wirklich einen Konsens in der EU findet. Und wir sind ganz klar gegen eine solche Transaktionssteuer.
Okay, also steht auch noch in den Sternen. Was mir persönlich gut gefallen würde, wäre, wenn es beim Sparerpauschbetrag von 801 Euro für Alleinversteuernde oder gemeinsam Versteuernde 1602 Euro vielleicht nicht bliebe, sondern wenn im Sinne der künftigen privaten Altersvorsorge Stärkung das nach oben gesetzt wird. Gibt es da denn Licht am Horizont?
Na, Licht am Horizont, es ist immer wieder in der Diskussion. Wir haben es ja jetzt dieses Jahr auch als Forderung aufgestellt für den Bundestagswahl, als Fondsverband. Wir sehen da auch Nachholbedarf. Und aus unserer Sicht sind an diesem Sparerpauschbetrag zwei Dinge ungerecht. Das eine ist, dass der seit Jahren nicht erhöht wurde, obwohl alle anderen Beitragsbemessungsgrundlagen gestiegen sind zum Beispiel. Und das andere ist ja auch, als typischer Sparer halte ich Aktien länger als ein Jahr. Oder Fondsanteile, ETFs, halte ich länger als ein Jahr, gerade bei der Buy-and-Hold-Strategie. Und jetzt über 30 Jahre verliere ich im Prinzip, wenn ich nichts mache, fast 23.000 Euro steuerfreie Einnahmen. Wir haben vorgeschlagen, dass man den auch vortragen können soll. Das heißt, es ist dann im Prinzip egal, wann ich ihn nutze. Ich muss halt einfach die Jahre warten. Und dass ich dann sozusagen den gesamten Betrag auf einmal nehmen kann und dass er auch künftig an die Inflation angepasst wird, dass halt jedes Jahr der Sparerpauschbetrag mit der Inflation steigt. Und dass ich eben nicht besteuert werde, nur weil ich einen Inflationsausgleich auf mein Konto im Prinzip bekommen habe.
Also da werden wir sehen, wie kräftig der BVI sich dafür einsetzt und auch im Sinne aller Sparer und ETF-Anleger da eben entsprechend agiert. Ja, aber ist ja generell auf jeden Fall zu begrüßen, dass dieser Betrag ein bisschen steigt und vielleicht auch nicht mehr so krumm ist wie vorher, vielleicht mal vierstellig wird. Ich habe gehört, dass 2019 ein Bundestagsgremium schon vorgeschlagen hat, das auf 3.000 zu erhöhen.
Genau, es wird auch immer wieder die Spekulationsfrist angesprochen. Es gibt Parteien, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und auch das private Sparen weiter fördern wollen. Es gibt aber auch Parteien, die es sehr zurückhaltend sehen, das Thema.
Jetzt haben wir gesprochen über Spekulationsfrist und da kommt mir was in den Sinn, was auch schon ganz früh im Chat genannt wurde. Und zwar, da ging es um einen Silber-ETF. Und jetzt muss man erstmal feststellen, leider in unserer trockenen Diskussion hier, es gibt keine Silber-ETFs in Europa. In einem Fonds muss immer ein Portfolio an Anlagen liegen, sonst kann man es nicht als Fonds auflegen. Diese Dinge heißen deswegen in der Europäischen Union ETC, also Exchange Traded Commodity. Und in der Tat gibt es da eine Produktkategorie, die investiert tatsächlich, es wird von der Zweckgesellschaft gemanagt, investiert tatsächlich alles, was sie reinkriegt von den Anlegern, in das entsprechende Edelmetall und das liegt dann irgendwo im Safe. Also am meisten wird das ja gemacht bei Gold. Und dann offenbar gilt für mich nur noch die Spekulationsfrist. Denn für Gold ist es ja so, Gold, wenn ich es länger als ein Jahr halte, muss ich Erträge, die daraus entstehen, dann nicht versteuern. Und das ist auch bei anderen Edelmetallen so. Und natürlich gilt das dann auch für die anderen ETCs. Ist das nicht auch ein schönes Steuersparmodell?
Ist sicherlich attraktiv. Es ist ja diese Xetra-Gold-Diskussion, die dahinter steht, die letztes Jahr, glaube ich, auch ganz groß in den Medien war, wo eben eine Art Schuldverschreibung so gestellt wird, als hätte ich physisch in das entsprechende Edelmetall investiert. Und wenn ich das länger als ein Jahr halte, diese Schuldverschreibung eben die physische Anlage in das Edelmetall unterstellt, dann ist das wie die Direktanlage zu sehen. Und dann kriege ich das Geld nach einem, den Gewinn nach einem Jahr steuerfrei. Wenn es ein Verlust ist, kann ich den natürlich auch nicht ansetzen. Verkaufe ich innerhalb eines Jahres, gilt aber der persönliche Steuersatz.
Der mit der Einkommensteuererklärung festgelegt wird.
Genau, genau. Und dann muss ich auch in die Erklärungspflicht gehen. Das macht die Bank nicht für mich.
Ist auch ein wichtiger Punkt, den wir vielleicht festhalten sollten. Also wenn ich Gold beimische, zum Beispiel jetzt mit 10, 15%, um mein Portfolio zu stabilisieren, kann man ja durchaus machen. macht als weitere Asset-Klasse, als Streuung durchaus Sinn. Dann kann ich tatsächlich den Verlust, mit Gold erzielten Verlust, wenn ich es länger gehalten habe als ein Jahr, nicht mit den Gewinnen aus anderen Asset-Klassen entsprechend verrechnen. Das sollte man vielleicht sich im Hinterkopf behalten. Also am Ende ist es wahrscheinlich ein Nullsummenspiel, wenn ich langfristig investiere, und Gold hat halt eine mehr oder weniger interessante Funktion, um mein Portfolio zu stabilisieren. Aber es ist auf jeden Fall kein Steuersparmodell, richtig?
Nicht wirklich, nein.
Ja, und das gilt dann im übertragenen Sinne auch übrigens für den angesprochenen Silber-ETF. Und bei Silber ist das sogar so, dass man beim Erwerb von Silber mit Mehrwertsteuer belastet wird. Bei Gold ist das nicht so, aber bei Silber ist das so. Das geht natürlich auch zu Lasten, anfänglich jedenfalls, der Rendite. Also der Hans-Georg sagt zum Beispiel aus dem Chat, er meint, dass Gold-ETCs nur steuerfrei sind, also nach einem Jahr, wenn eine physische Auslieferung möglich ist. Da gibt's eben die Neuigkeiten. Seit Mitte letzten Jahres ist das so, dass es egal ist. Es ist also so, dass der ETC nur vollständig investieren muss in das Gold. Das gilt als Voraussetzung, dass tatsächlich die Gewinne, die Erträge nach einem Jahr Haltedauer dann auch tatsächlich steuerfrei sind. Da gibt es ein Urteil vom Bundesfinanzhof und das hat jetzt gerade wieder Bestätigung gefunden in dem Schreiben vom Bastian, korrigier mich. Welche Institution war das? Bundesfinanzministerium jetzt?
Genau, Bundesfinanzministerium. Die haben im Schreiben dazu Stellung genommen. Man muss halt immer gucken, wie genau sind solche Papiere ausgestaltet und erfüllen sie immer genau die Anforderungen, die dieses Finanzministerium auflegt. Aber man kann natürlich sagen, dass die Anbieter von den Produkten da sehr genau drauf achten, dass so ein Produkt dann auch in den Anwendungsbereich fällt. Vielleicht kann man aber auch sagen, die Finanzverwaltung findet das Modell, glaube ich, nicht so gut. Und wird sich natürlich überlegen, inwieweit man diesen vermeintlichen Steuervorteil bei dem Produkt dann einschränken kann.
Ja, damit wäre wahrscheinlich auch die letzte Frage hier in der Runde beantwortet. Ich hoffe, es war sehr informativ. Ich bedanke mich ganz besonders beim Bastian für seine Expertise, die er uns hier zur Verfügung gestellt hat, zu später Stunde. Große Klasse. Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Ich hoffe, es war nicht zu nerdy. Ist ja doch ein besonderes Thema und es war hoffentlich einigermaßen nachvollziehbar.
Ganz große Klasse von unserer Seite und bestimmt von eurer Seite auch. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Tschüss, Bastian.
Ciao.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Bis dann. Das war die Aufzeichnung des Live-Just-ETF-Talks mit dem Steuerexperten Bastian Hammer vom Bundesverband der Investmentgesellschaften. Wenn euch die Aufzeichnung gefallen hat, abonniert doch unseren Just ETF Talk Podcast. Und wenn ihr selbst Fragen habt, die wir beantworten sollen, dann schaltet euch gerne zum nächsten Just ETF Talk zu. Einmal im Monat, immer donnerstags um 19 Uhr, läuft das neue Format zu unterschiedlichen Themen. Den Teilnahmelink findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Einfach anmelden und her mit eurer Frage. In der nächsten Podcast-Folge habe ich Besuch von Dominik Riedl, meinem Chef und Mitgründer von Just ETF. Dann feiern wir 10 Jahre justetf.com. In all diesen Jahren ist natürlich einiges passiert am Markt. Ihr könnt also jetzt schon gespannt sein auf Insights aus der ETF-Welt. Noch viel mehr Inhalte findet ihr auf justetf.com. Kommt doch mal vorbei. Und in unserem YouTube-Kanal findet ihr eine Menge weiterer Aufzeichnungen von früheren Online-Seminaren. Da gibt es Infos zu wirklich allen Themen, die euer Anlegerherz höher schlagen lassen. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.